Aus dem Medienhaus in Balderschwang begrüßt Sie zu dieser Sendung Renate Mewes. Ein lieber Gruß auch an die Hörer von Radio Maria, die mit uns verbunden sind. Zum zweiten Welttag der Armen ist unser Gast heute bei der Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung aus Dietenheim-Recklisweiler. Pater Paulus, herzlich willkommen hier in Balderschwang.
Ja, grüß Gott, hallo.
Es ist der Wunsch von Papst Franziskus, dass durch diesen Gedenktag das Thema Armut als Herzensanliegen des Evangeliums stärker in den Blick rückt und zu einer Glaubenserneuerung in den Kirchengemeinden beiträgt. Wenn wir in das Evangelium schauen, werden verschiedene Formen der Armut sichtbar. An was denken Sie, wenn Sie das Wort Armut hören? Menschen, die hungern, Menschen, denen der Strom abgeschaltet worden ist, Rentner, die sich Lebensmittel aus dem Mülleimer nehmen oder vielleicht Obdachlose, die auf der Straße übernachten. Die Bicycles aus Augsburg, die sich Zeit für ein christliches Orientierungsjahr genommen haben, waren zu einer Studioführung in Balderschwang und haben ganz spontan aus dem Herzen uns mitgeteilt, was sie unter dem Thema Armut verstehen. Hören wir einige Stimmen von den Jugendlichen zu diesem Thema.
Bei uns hier im Studio sind jetzt die Bicycles aus Augsburg. Und wir haben ihnen die Frage gestellt, an was denkst du, wenn du das Wort Armut hörst?
Ich bin die Lucia und wenn ich an Armut denke, dann ist die erste Assoziation natürlich arme Leute und vielleicht damit auch verbunden Solidarität mit den armen Leuten. Und wenn ich ein bisschen genauer drüber nachdenke, dann muss ich nicht unbedingt arm sein oder wenig Geld haben, um an Armut zu denken. Das kann auch vielmehr diese Armut im Geist vor Gott sein, zu sagen, ja, Herr, ich bin arm. Ich habe nichts, ich kann dir nur geben, was ich von dir bekommen habe, das bin ich selber.
Ich bin der Daniel. Wenn ich an Armut denke, dann kommt mir sofort ein polnisches Wort in den Sinn, das für Armut steht, also Ubóstwo. Und Ubóstwo bedeutet wortwörtlich auf Deutsch übersetzt bei Gott sein. Und ich finde, das zeigt sehr deutlich, wie häufig wir uns doch von Gott entfernen, wenn wir so materielle Dinge vor Gott schieben und einfach das Materielle einfach an erster Stelle setzen.
Ich bin der Dominik und wenn ich das Wort Armut höre, denke ich erstmal an kein Geld, Hunger, Durst. Alles, was halt Leute, die arm sein können, eben haben könnten.
Ich bin Markus und wenn ich an Armut denke, dann muss ich daran denken, dass es eine große Aufgabe der Kirche ist, die Armen aufzunehmen. Einmal die, die nichts haben und nichts besitzen, aber auch eine Heimat zu sein für die, die nach Gott suchen.
Ich bin Diana und wenn ich an Armut denke, dann denke ich vor allem an Hungersarmut. Wie viele Kinder und Menschen haben kein Essen täglich und auch Trinken und wie vielen fehlt etwas zum Leben?
Ich bin der Gabriel und wenn ich an Armut denke, dann denke ich an das Leid der Welt.
Unter Armut verstehen die Jugendlichen nicht nur eine Unterversorgung des Leibes, sondern auch eine innere religiöse Haltung oder auch eine Entfernung von Gott. Pater Paulus, an was denkst du bei dem Wort Armut?
Ja, Armut ist ein Wort mit vielen Gesichtern, aber was wir ganz oft vergessen, ist auch ein Wort der Bibel vor allen Dingen. Und wir nennen ja unseren Gott den Vater der Armen und die Mutter Gottes die Mutter der Armen. Und viele Heilige haben ganz viel mit den Armen gearbeitet. Die Armen kommen ganz oft zum Wort im Alten Testament, in dem Psalm. Die Armen, die schreien zu Gott nach Gerechtigkeit und so weiter. Also ist ein interessantes Wort für uns, für dieses Thema heute.
Pater Paulus, deine Gemeinschaft, die Franziskaner der Erneuerung, haben nicht nur das Gelübde der Armut abgelegt, sondern auch das Apostolat der Armut als Regel. Wie wird das in der Gemeinschaft gehandhabt?
Ja, es ist genau so, dass wir das regelrecht auf unsere Fahnen geschrieben haben, dass wir in Armgebiete gehen, in Ghettos, in soziale Brennpunkte, wie wir vielleicht in Deutschland sagen würden. Und dass wir eben nicht nur da hineingehen, sondern auch darin bleiben. Ich habe ja schon viel erzählt von meiner Zeit in Irland, die hat mich sehr geprägt. Und die Leute haben immer gefragt, wie lange bleibt ihr? Das war die erste Frage, wie lange bleibt ihr? Und da haben wir gesagt, wir haben keinen Plan B, wir bleiben hier so lange, wie es geht, wie wir sein sollen. Und da haben sie sich so gefreut, ja, weil die das erlebt haben, dass viele kommen, wir gehen. Das ist dann so krass für die, dann gehen die wieder. Und dann gibt es eine neue Enttäuschung für sie. Und jetzt nach 11 Jahren sind wir immer noch dort. Und wir haben eben in Irland keine Suppenküchen, weil das würde dann nicht funktionieren. In USA haben wir viele Suppenküchen, Obdachlosenhäuser, und in Honduras, Nicaragua, wo wir auch sind, da haben wir auch Kliniken dabei, also so erste medizinische Versorgung. Wir haben auch ein Waisenhaus in Honduras und eben dann ganz viel Lebensmittelausgabe und so auch in England. In England haben wir hauptsächlich Suppenküchen. In Irland zum Beispiel ist eine andere Armut, da gibt es sehr viel Hoffnungslosigkeit, wo eben viele Familien so einfach in ihrer Hütte sitzen, will ich mal sagen, in ihrer Wohnung und nicht rauskommen und eben die Hoffnung fehlt. Ich habe da eine Familie erlebt, vom Enkelkind bis zur Oma, alle betrunken. Also, und das war eben, da war Hoffnungslosigkeit angesagt für die ganze Familie und eben viel, viel Leid.
Wo Armut ist, ist auch viel Einsamkeit. Können Sie da entgegenwirken oder vielleicht sogar für eine Eingliederung sorgen?
Ja, genau, darum geht's eigentlich. Uns geht's um die Resozialisierung. Wir wollen nicht nur einfach dort, will ich mal sagen, rumhängen, also auf Jugendsprache, sondern eben so ungefähr ist toll, dass wir jetzt bei den Armen sind. Das stimmt auch. Aber uns geht's wirklich darum, dass es zu einer Entwicklung kommt. Und dass die Leute vor allen Dingen anfangen mit Beten. Weil wenn sie anfangen mit Beten, dann kommt es zu einer echten Veränderung. Dann haben sie selbst die Kraft, weil die Leute haben ja selbst die Kraft. Die haben ja selbst zwei Beine und Hände und einen Kopf zum Denken. Und die sind ja nicht alle auf den Kopf gefallen. Sind nicht alle drogenabhängig, sind sehr, sehr gute Leute. Und wo auch sehr, sehr gute Freundschaften entstanden sind. Ich fliege jedes Jahr nach Irland, um meine Freunde im Ghetto zu sehen. Und das sind wunderbare Leute, wirklich. Und aber eben, sie müssen erstmal diesen Weg gehen. Es ist wie so eine Initialzündung, die man machen muss. Man muss ihnen erstmal so ein bisschen von außen helfen und dann läuft der Motor an. Ne? Mhm. Und dann machen sie ihr Ding. Es sind meistens auch junge Leute, sehr talentierte Leute. Ne?
Wie sieht die erste Annäherung, wie sehen die ersten Schritte der Gemeinschaft aus in einem Armenviertel?
Naja, durch Freundschaft. Also wir fangen erstmal an, dass wir gar nicht erstmal so Riesenprojekte machen. Wir schauen erstmal, was hier überhaupt notwendig ist. Ne? Das ist überall anders. Also das kommt wirklich auf die Gegend drauf an, auf das Land. Was läuft da schon an Projekten? Also wo drückt der Schuh? Wo, ich mal sagen, das ist wie so eine Brechstange, die man da ansetzt. Wir sind ja nur wenige Brüder, meistens nur 5, 6 Brüder. Was soll man denn machen mit Tausenden von solchen Fällen? Ne? Da muss man erstmal, wie ich mal sagen, so eine Brechstange ansetzen und sagen, okay, mit wenig Kraft, was können wir hier bewirken? Ne? Und dann fangen wir aber an, erstmal mit Hausbesuchen, dann tun wir auch ein bisschen Buch führen. Was brauchen die Leute? Was kommt hier am meisten vor? Als Notwendigkeit, also ist es die Hoffnungslosigkeit, brauchen die Essen oder brauchen die Gemeinschaft und so weiter. Und dann reagieren wir meistens, nehmen wir uns dafür 1, 2 Jahre Zeit für diese ganzen Hausbesuche, für diese Entwicklung dieses Projektes und dann reagieren wir. Ne, und dann geht es auch ziemlich schnell. Und dann, das gibt so ein kleines Prinzip bei uns, dass wir die ersten 5 Jahre investieren, ohne dass irgendwas zurückkommt. Damit rechnen wir, dass erstmal nur investiert werden muss. Und dann, nach 5 Jahren, passiert meistens was und dann geht's ganz schnell. So schnell, dass wir dann nach 10 Jahren, 15 Jahren eigentlich unsere Sachen packen können und wieder ein anderes Ghetto suchen müssen. Was auch sehr anstrengend ist, weil wir uns gerade eingelebt haben. Wir haben die Freundschaften aufgebaut. Mhm. Das ist nicht ganz so einfach, aber auch notwendig, weil wir sonst eben auch in diese Mittelklasse reinkommen, weil die Leute dann sofort in die Mittelklasse sich bewegen. Wie schon gesagt, die sind auch sehr intelligente Leute, aber eben der Motor muss erstmal ins Laufen kommen. Und das braucht eben Zeit und das braucht eben eine Starthilfe.
Mhm. Eure Gemeinschaft hat ja ein großes Vorbild, den heiligen Franziskus. Gibt es da etwas, was ihr von ihm abgeschaut habt, wie er umgegangen ist mit den Menschen in der Armut?
Ja, da habe ich ein kleines Zitat hier von seinem Testament, das er kurz vor seinem Tod diktiert hat. Und der erste Satz, er fängt gleich an mit den Armen. Er sagt, so hat der Herr mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, das Leben der Buße zu beginnen. Sie haben ja den Namen gehabt, die Büßer von Assisi. Jetzt geht das Zitat weiter, denn als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes verwandelt. Und das haben wir auch erlebt, ich habe das ganz persönlich auch erlebt, dass diese Gegenden, die sind schmutzig, die sind gefährlich, die sind dreckig und es sind Haufen ungebildete Leute, die rumschreien und blöde Sachen machen manchmal und so. Aber da ist irgendwie ein Humusboden drin, wo ganz viel guter Same drin steckt. Und wenn dann ein bisschen bewässert wird, wenn da die Sonne hinscheint, dann auf einmal springen die auf. Und es ist ein ganz, ganz reicher Boden, dieser arme Boden. Und das ist für uns wirklich die Gegend, wo was wächst für uns, wo wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und das heißt eben, dort hineingehen. Wir müssen nicht wie Sozialarbeiter, die da 8 Stunden am Tag arbeiten, dann gehen sie wieder raus, erholen sich, dann gehen sie wieder rein, sondern eben, dass wir dort rund um die Uhr sind. Wir sind die Nachbarn von den Armen. Wir tun den Müll raus, stellen wir sie. Wir haben den gleichen Krach, die gleichen Stromausfälle, das gleiche schlechte Wasser. In den USA ist es eben alles ein unterversorgtes Gebiet, sehr vernachlässigt. Wir teilen das Ganze mit den Leuten und das kreiert eine Solidarität, dass die Leute sagen, die sind mit uns, die Brüder sind wie wir. Und das ist sehr, sehr wichtig auch, dass wir das eben auch machen, dass wir uns nicht zu sehr entfernen von ihnen, auch vielleicht einfach auch durch unseren Bildungsniveau, oder dass wir eben auch Freunde haben, die Wohltäter sind, wir könnten uns das und jenes leisten, aber wir passen da auf, dass wir eben das alles eigentlich zurück investieren in die Leute. Wir geben vielleicht im Jahr mehrere Millionen Dollar aus für unsere Armen, in unseren Armengebieten. Also wir brauchen ungefähr 12 Millionen Dollar im Jahr. Da geht mindestens die Hälfte für die Armen raus. Also das ist ein sehr gutes Projekt, also weil wir auch am Jahresende sagen, alles was zu viel ist, muss praktisch an die Armen weitergegeben werden. Und dann machen wir zum Beispiel eben dann, in Irland war es so ein England ähnlich, dann bauen wir Spielplätze und wer sich ein bisschen auskennt, Spielplatz ist extrem teuer. Diese ganzen Geräte müssen geprüft werden und sowas und das muss alles also teuer eingekauft werden und diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Und aber das ist eine Riesenfreude für uns, wenn es den Leuten gut geht. Und die Leute reagieren sofort. Sie reagieren sofort mit Vertrauen.
Diese gelebte Solidarität, wirkt sich das bei den Armen auch auf den Glauben aus?
Natürlich, ja. Also so, das ist eben so, die merken dann, erstmal in den USA sind die Leute sowieso religiöser. In Irland auch, da war es relativ einfach. England ist schwieriger. England ist ein schwieriges, postnachchristliches Land, wie die Leute sagen. Und wir sind nicht gleich, nicht weit weg davon. Also wir sind, kommen gleich hinterher, ne, leider Gottes. Also und da ist es eben so, dass sie sagen, was ist eure Motivation? Warum macht ihr das? Ne? Wir könnten doch woanders leben. Wir haben alle gute Berufe gehabt. Sie merken auch, dass ja, dass wir im Leben gut klarkommen würden. Warum hängen wir hier herum mit den praktisch gebrochenen Leuten? Viele von denen drogenabhängig oder wirklich, in sehr, sehr großen Schwierigkeiten. Alkoholiker, sehr gebrochene Leute. Viele haben Missbrauch erlebt in ihrer Kindheit. Also es ist wirklich eine lange Liste von Schwierigkeiten, die man aufzählen könnte. Und dann fragen sie, warum macht ihr das? Ja, und dann fangen wir auch mit ihnen zu beten an. Wir machen Weihnachtsfeiern für sie, wir machen Krippenspiele für sie, wir machen Passionsspiele für sie. Wir machen sehr, sehr viel mit den Leuten, dass sie eben vom Glauben viel mitbekommen. Und Stück für Stück passiert es eben, dass sie wirklich sich anfreunden. Aber wenn die Brüder beten, dann kann ich auch beten. Ne? So, das ist eben dieses Vertrauen. Wir werden wie so Lehrer, wir werden wie Vaterfiguren, haben ja auch lange Bärte, wir sind so wie Väterchen, die ihnen eben helfen. Und sie nennen es eben auch Brüder, obwohl wir auch ja, ich mal sagen, Vater im Englischen sagt mir Vater zum Priester, aber für sie sind wir eben Brüder, weil wir so nah dran sind. Also wir tun die Wäsche für sie waschen, wir holen sie rein, wir machen Feiern, Geburtstagsfeiern mit ihnen. Wir sind ganz viele Paten bei Kindern. Also es ist eigentlich ein wunderbares Miteinander, es ist ein Traumjob eigentlich, aber am Anfang ist es schon hart, weil man erstmal durch diese harte Schale durch muss.
Und es ist ja leider manchmal auch so, wo die Armut sehr groß ist, ist auch Gewalt mit im Spiel. Wie geht ihr damit um?
Naja, Gewalt ist immer ein Hilfeschrei. Also Aggression und Depression haben die gleichen Eltern und das ist Angst. Und es gibt eben eine starke Unterentwicklung, wie schon gesagt, auch Missbrauch, Gewalt schon in der Kindheit. Vernachlässigung ist ja auch eine Form von Gewalt. Verbale Gewalt der Mütter, die schreien die Kinder an, das ist manchmal extrem, da weiß man nicht ganz genau, schreien die jetzt den Hund an oder ihr Kind. Eben alles sehr, sehr verletzte Leute, aber eben, will ich mal sagen, im Herzen sind sie alle gleich. Wir sind alle gleich, wir Menschen. Wir haben die gleiche Sehnsucht nach Glück, nach Erfülltsein, nach Güte, nach Schönheit. Und das bewegt die Leute auch. Wir haben natürlich in unserer Nachbarschaft Gitter vorm Fenster und dann große Zäune mit Stacheldraht ganz oben dran, dass dann niemand drüber klettert, weil es eben sehr viele auch gibt, die mit Drogen Probleme haben. In Irland war es nicht so extrem, aber in England zum Beispiel, jede Woche wurde da eingebrochen, jede Woche, ja. Also wir haben dann jede Tür verrammelt und verriegelt, wir sind rumgelaufen wie Kerkermeister mit so einem riesen Schlüsselbund, ja. Und ist aber jetzt viel, viel besser geworden und weil eben auch, will ich mal sagen, die Leute wissen, aha, die Brüder sind für uns da, die helfen uns. Das sind nicht unsere Feinde, ne? Das sind nicht irgendwelche Weise oder eben Christen, die irgendwie fernab von der Welt sind, sondern eben die teilen das Leben mit uns. Und es ist natürlich auch Drogen spielt eine große Rolle in dieser Gewalt, weil die dann nicht wissen, was sie machen. Deswegen muss man sich auch schützen erstmal. Man muss da auch schon ein bisschen klug sein. Also ganz naiv kann man da nicht sein. Aber es ist besser geworden. Wir haben in der Beziehung in keinem Haus große Probleme, außer Honduras, vielleicht das gefährlichste Haus, wo wir Brüder leben, wo wir auch Hunde haben, die Einbrecher vertreiben sollen und auch schon die Brüder einige Schüsse abbekommen haben, aber noch keiner getroffen hat, also aber ganz knapp. Also es war schon sehr, sehr gefährlich. Dort ist aber auch das ganze Land, wie ich mal sagen, eine Riesenkrise, Korruption, an der Tagesordnung. Es gibt fast nichts mehr, was funktioniert in diesem Land.
Die Armen sind unsere Brüder, sagt Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Wir hören jetzt etwas Musik. Spiritualität bei Radio Horeb zum zweiten Welttag der Armen. Unser Gast ist heute Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung aus Diedenheim-Recklisweiler bei Ulm. Pater Paulus lässt uns teilhaben in der Begegnung mit den Armen.
Ja, die Armen sind unsere Geschwister, wirklich in unserer Gemeinschaft. Wir gehen in diese Armengebiete, um bei den Armen zu sein, wie eigentlich Gott das auch gemacht hat in der Inkarnation, der Fleischwerdung. Er wird ein armer Mensch. Er wird selbst arm, er wird solidarisch mit uns, er stirbt auch unseren Tod, um uns quasi ins Leben zu führen. Und genauso das machen wir auch. Wir gehen in die Armengebiete hinein, um eigentlich sie zu erheben. Und wie ich schon gesagt hatte, das ist unser Humusboden, wo wirklich diese reiche Erde ist, wo ganz viel wachsen kann. Und das erleben wir jedes Mal. Und ich habe noch ein Beispiel von vielen Beispielen, aber Maria mit den Hunden, so heißt sie, Mary mit the Dogs, so uns ihr Spitzname. Und das war auch in der Bronx. Und sie hatte ungefähr 20 Hunde. Sie ist eine ehemalige, ich mal sagen, Indianerin, also Ureinwohnerin. Und sie hat das noch ein bisschen im Blut gehabt und hat in einer kleinen Wohnung diese ganzen Hunde gehalten. Und dann sind wir hingegangen und haben sie praktisch unterstützt und versucht, vielleicht auch ein bisschen vernünftig zu werden mit diesen Hunden, mit der Hundehaltung, ne, in der kleinen Wohnung. Und dann hat sie für uns mal gekocht. Da sind wir zu dritt hingegangen Und dann hat sie solche Fleischklöße gemacht für uns und wir haben schon das Schlimmste befürchtet und das war wirklich wahr geworden. Innen drin alles grün. Und dann haben wir uns angeguckt und da und ich habe wirklich gezögert, ja. Und da sagt dein Mitbruder, also sie hat extra für uns gekocht und jetzt müssen wir das essen, ne? Ich so, was, das soll ich essen? Grünes Fleisch drin, das ist total schlecht alles. Wir werden ja uns übergeben müssen und sowas, ne? Und hat er gesagt, wir beten mal, ne? Und dann hat er angefangen, heiligmäßiger Mitbruder von mir. Und hat er gebetet und dann haben wir das wirklich gegessen, ne? Und dann beim Nachhausegehen sagt er, wir sehen uns wieder auf der Toilette in der Nacht. Und ich so, oh, nee, lass uns mal nochmal ein Gebet sprechen. Und da haben wir nochmal gebetet und kein Problem. Wir sind alle früh aufgewacht, als wäre nichts gewesen, ne? Und aber wir hatten eben ein Zeugnis gegeben, glaube ich, für die Frau auch, dass wir sagen, nee, das, was du hier gemacht hast, das können wir honorieren. Also das war das Beste, was sie machen konnte, ja. Es war jetzt wahrscheinlich auch irgendwie altes, billiges Fleisch, was sie bekommen hat und hatte dann eben gekocht. Und da haben wir eben viele, viele Wunder erlebt, dass die Armen, so dass irgendwie Gott auch wirklich mit den Armen ist und wir ganz nah beim Herrn sind und der Herr ist selbst arm geworden und hat selbst in Bethlehem, ja, ist ja im Stall geboren, das kann man ja praktisch sich ausrechnen, dass es nicht normal ist für eine Geburt und dann eben Nazareth, dieses arme Leben als Arbeiter, dann das Wanderleben, wo er eben auch durstig war und hungrig und müde, selbst sagt, er hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und dann eben die Kreuzigung, was ist noch ärmer als das? Der schlimmste Tod, der Sklaventod damals, schlimmer ging es nicht mehr. Und Gott macht das ganz bewusst, weil er zeigen möchte, die Armut ist wichtig für unser Seelenheil. Also es geht nicht darum, dass er das verherrlicht, Hauptsache es sind viele arm, sondern die Armut soll wirklich bekämpft werden, aber es geht um eine freiwillige Armut, was übrigens ein Charisma ist, ein Gottesgeschenk, eine Gabe Gottes für andere, damit ich für andere leben kann. Und jetzt müssen wir mal horchen, was der Katechismus schreibt. Der Katechismus ist immer gut für Überraschung und da schreibt er im Nummer 2444, Gott segnet die, die den Armen zu Hilfe kommen und verurteilt jene, die sich von ihnen abwenden. Sehr interessant. Und es geht weiter. Die Kirche lässt sich in ihrer Liebe zu den Armen, die zu ihrer festen Tradition gehört, nicht vom Evangelium oder nicht abbringen. Vom Evangelium der Seligpreisung, von der Armut Jesu und seiner Zuwendung zu den Armen leiden. Die Liebe zu den Armen ist für einen Christen sogar einer der Beweggründe zu arbeiten und etwas zu verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Das ist nach dem Epheserbrief 4. Dies betrifft nicht nur die materielle Armut, sondern auch zahlreiche Formen kultureller und religiöser Armut.
Mit Pater Paulus Maria Tautz schauen wir auf weitere Formen der Armut am Welttag der Armen.
Ich habe schon erzählt, in Irland haben wir keine Suppenküchen, das würde gar nicht funktionieren, weil die eigentlich genug zu essen haben, aber sie haben eine starke Einsamkeit, sie hängen in ihren Häusern rum und ihnen fehlt ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes das Licht. So, und aber in Deutschland, uns geht's teilweise sehr gut, aber wir kennen Gott nicht. Das ist auch eine ganz große Armut, finde ich, wenn die Menschen nie gelernt haben zu beten. So, wie entlassen wir die Jugendlichen aus der Schule, wenn sie nie gelernt haben zu beten? So, wenn sie irgendein Riesenproblem bekommen, und jeder wird das bekommen, überall gibt es Grenzbereiche in unserem Leben, dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Sie haben keine Adresse, wo sie hingehen sollen in ihrer Seele. So ist eine starke Armut, die wir da produzieren. So, und das heißt ja auch, dass viele auch depressiv sind. Also mit der Angst zu tun haben, sehr viel Dunkelheit erleben, Einsamkeit.
Inwieweit ist Deutschland von der Armut betroffen?
So, ich habe mal ein bisschen nachgegoogelt, was ist denn so in Deutschland vor allen Dingen an Armut dran? Da wird gesagt, dass 20% der Deutschen in Armut leben. Das ist erstmal ein bisschen relativ, weil eigentlich richtige extreme Armut mit $2 am Tag beginnt. Also das werden wir schon haben, $2 am Tag, die Deutschen, aber wir haben eben noch ein anderes, wie ich mal sagen, Niveau. Wir können es jetzt nicht vergleichen mit Afrikanern oder sowas. Und jedes sechste Kind lebt unterversorgt in Deutschland. Das muss man sich mal überlegen. Und das glaube ich auch, ich habe einiges erlebt. Und das ärmste Bundesland in Deutschland, also wo es die größte Armrate gibt, ist Mecklenburg-Vorpommern. So, das ärmste Wohngebiet Deutschlands ist Halle an der Saale. Nicht die ganze Stadt, aber der Südpark, das ist ein Wohngebiet und das wäre dann für uns perfekt. Wenn wir jetzt in Deutschland irgendwas anfangen würden, das wäre für uns perfekte Nachbarschaft. Da würden wir versuchen hinzugehen, weil wir eben genau dort eben hingehen wollen, wo, wie ich mal sagen, wo die größte Armut ist. So, in der ganzen Welt leben ungefähr 700 Millionen in extremer Armut. Das ist praktisch unter $2 am Tag haben die zum Leben. Also es ist noch sehr, sehr viel und sehr wenig. Obwohl die sagen, die UNO sagt, es wird besser, wir haben uns verbessert, die extreme Armut hat abgenommen. Aber ich denke mir, ist vielleicht auch ein bisschen Augenwischerei. Es gibt zum Beispiel einen vergrößerten, aufblühenden Sklavenhandel. 40 Millionen, schätzt man, leben als Sklaven in der Welt. Das muss man sich überlegen in der heutigen Zeit. Es gibt eben viele verschiedene Formen der Armut. So Mutter Therese hat auch gesagt, in Europa, im Westen, ist die Armut der Einsamkeit, der Vereinsamung die größte Form der Armut. Das finde ich auch. Mittlerweile liegen einige tot in ihrer Wohnung. Niemand merkt, dass die gestorben sind. Niemand klopft an ihre Tür. Niemand hat, die haben keine Freunde mehr, keine Verwandten, also keine Angehörigen. Das ist schon krass, finde ich. Also da ist auch sehr, sehr viel Angst, denke ich mir bei den Leuten. Was wird, wenn ich mal krank und alt werde? Passt jemand auf mich auf?
Was kann uns die Heilige der Armen, die Mutter Teresa, über die Armut lehren?
Mutter Teresa hat auch so ein Auge für die Armen entwickelt. Sie kam mir oft nach New York und sie hat uns auch sehr geholfen, die ganze Gemeinschaft zu beginnen. Sie hat auch unseren Gründern, wir hatten 8 Kapuziner, die unsere Gründer waren, immer ermutigt und erinnert, macht was für die Armen. Also das geht nicht so weiter, dass hier in den USA, in New York, so viele Arme leben und nichts wird gemacht, relativ wenig. So hat sie, wie ich mal sagen, den Leuten auf die Füße getreten. Und unser Hauptgründer, Vater Benedikt, ist dann mit ihr durch die Straßen gelaufen und hat letzten Endes ein Haus für sie gesucht und auch für sich selbst. Also sind dann durch die Bronx gelaufen, hat gesagt, wir suchen jetzt mal ein Haus und vielleicht werden wir sogar Nachbarn. Und da ist er dann durch die Gegend gestarkst und gelaufen. Dann auf einmal ist die Mutter Teresa nicht mehr hinterhergekommen und hat sich umgeguckt, wo ist sie denn? Und dann hat er sie gesehen. Und da lag sie, also nicht lag, aber hat sich niedergebeugt, sie war ja noch auch sehr klein, da lag jemand auf der Straße und Vater Benedikt ist gerade vorbeigelaufen, hat den gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen. Und hat gesagt, ich habe gar keine Augen gehabt für Arme, ich habe den gar nicht gesehen. Aber die Mutter Teresa hat ihn gesehen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben, dass wir die Armen sehen lernen, wenn wir irgendwie ein Kaufhaus reingehen oder in ein Bahnhofsgebäude oder in einen Park oder selbst in eine Familie, dann müssen wir erstmal schauen, wer ist hier, der am meisten leidet. Ich schaue mich mal um und studiere einfach die Gesichter oder die Körpersprache. Wer hat hier am meisten Angst, wer hat hier am meisten Schmerzen, wer leidet hier am meisten, für den bete ich oder ich spreche den an. So, das ist eben das, was man eigentlich lernen muss, was wir als Christen lernen müssen. Da möchte ich einfach mal ein Zitat sprechen oder vorlesen vom Evangelium nach Matthäus 25, das Kapitel, Vers 31 bis 46. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, und ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind dir zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Brüder steht hier für alle Menschen. Also das ist ein ganz, wie ich mal sagen, schon fast brutales Evangelium, wo uns Gott eigentlich in die Pflicht nimmt. Wenn ihr in den Himmel kommen wollt, wenn ihr Gemeinschaft mit Gott haben wollt, dann müsst ihr euch mit den Armen abgeben. Ihr müsst die Armen kennen. So, und deswegen denke ich mir, ist dieser Welttag für die Armen eine gute Idee. Wir müssen in das Tun hineinkommen. Nicht nur darüber nachdenken und vielleicht auch Mitleid haben, wenn wir das im Fernsehen sehen, sondern auch irgendwie Arme kennenlernen. Ich habe ja in Deutschland auch als Franziskaner gelebt und da habe ich viel mit Obdachlosen zu tun gehabt. Das war für mich übrigens der Schock schlechthin. Aus dem Osten kommend in den Westen. Und das Erste, was ich gesehen habe, waren die vielen Obdachlosen auf Bahnhöfen und Busbahnhöfen und so weiter und in Parkanlagen. Und das war ich gar nicht gewohnt. Bei uns sind ja die Armen weggesammelt worden, das gab's ja offiziell nicht, ne? Die haben sie versteckt oder so. Die Arbeitslosen gab's auch nicht. Mussten mit der Polizei zur Arbeit gefahren werden. Niemand durfte zu Hause bleiben und arbeitslos spielen oder sowas, ne? Und wenn sie nur dort eine Bank sauber machen, eine Wurzel ausgraben, aber jeder musste arbeiten. Ganz so übel war die Idee nicht, also dass alle teilnehmen irgendwie an diesem Ganzen, ne? Aber im Westen gab es eben dieses große Problem. Und dann habe ich in Freiburg im Breisgau, habe ich ja 5 Jahre gelebt und dann habe ich dort sehr viel Obdachlosenarbeit gemacht und auch Gefängnisseelsorge mit dem Pater Robert Maria, der ja auch fast jede Woche zu hören ist vom Kloster Waghäusel. Und so lange kennen wir uns schon und da haben wir uns dort kennengelernt bei dieser Arbeit. Also das war eine ganz tiefe Erfahrung für mich. Und da habe ich gemerkt, hier ist eigentlich, wo die Kirche sein muss. Und Jesus kommt und er fängt auch eine Kirche der Armen an. Also er ist selbst ein Sklave, er ist selbst arm und Sklave der Römer, wie das ganze Volk Israel. Und letzten Endes musste vielleicht sogar Gott darauf warten, bis das ganze Volk Israel eigentlich verarmt war, demütig genug war für den Messias der Armen.
Gott hat uns vorbereitet in der Heiligen Schrift, dass wir einen Blick für die Armen haben.
Seit dem Zeitalter der Propheten, also Jeremia, Ezechiel, dann die späteren Hosea, Micha, auch diese Propheten, die die Ungerechtigkeit angeprangert haben, hat Gott eigentlich das Volk Israel vorbereitet für den König der Armen, für den Vater der Armen. In Jesus Christus hat sich Gott gezeigt als der Vater der Armen. Und wenn man sich überlegt, dass Jesus ganz viele Arme geheilt hat, er hat sie berührt, er hat sie gekannt, er war einer von ihnen, er hat ihre Sprache gesprochen und ihr Brot gegessen, das Brot der Armen, dann merkt man auch, dass das zu Gottes Plan gehört, dass wir eigentlich heutzutage auch eine Kirche der Armen sein sollen. Nicht nur, dass wir alle bettelarm sind, aber dass wir einen Blick für die Armen haben, dass wir sie verstehen, ihre Sprache sprechen. Das ist ganz wichtig und damit muss man eben auch wirklich den Weg mit den Armen mitgehen. Und da habe ich eben auch einige Obdachlose richtig kennengelernt. Michael Jünger, ich hoffe, der lebt noch. Wir sind eine ganze Menge Wege zusammengegangen. Wir sind auch einige Pilgerwege zusammengelaufen, Fußballfahrten gemacht mit seinem Hund Gina. Und das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für mich auch, ein Türöffner, um dann in die USA zu gehen, unserer Gemeinschaft beizutreten, die eben extrem viel mit den Armen macht und machen möchte. Also das ist aber alles vorbereitet worden in der Heiligen Schrift, also die zum Beispiel Buch der Sprichwörter 22, Vers 22, beraube den Schwachen nicht, denn er ist ja so schwach, und zertritt den Arm nicht beim Tor, denn der Herr führt den Rechtsstreit für sie und raubt das Leben denen, die die Armen berauben. Das ist interessant, dass Gott ja das Leben der Armen rächen wird. Also er ist der Gerechte. Wir brauchen das nicht machen, wir brauchen uns nicht rächen, aber Gott wird das machen. So, wir müssen uns nur anstrengen, dass wir für diesen Ausgleich sorgen. Es ist interessant, auch im Mittelalter haben die Reichen so einen Brauch gehabt, dass sie kurz vor ihrem Tod noch das ganze Besitztümer, den Reichtum, den sie haben, verschenkt haben, nicht nur vererbt haben an ihre Familie, sondern regelrecht an andere Institutionen verschenkt haben, weil sie als Arme sterben wollten, damit sie als Arme ins Himmelreich eingehen, wie eben das beschrieben wird. Und das ist eben eine wichtige Sache auch für uns Christen, dass wir uns mit den Armen beschäftigen. Das ist übrigens ein Prüfstein für ein wahres Christentum. Sind wir offen für die Armen, fürs Leiden anderer, für unser eigenes Kreuz, das Kreuz anderer? Spielt das Kreuz noch eine Rolle? Oder sind wir in diesem, kalvinistischen Glauben verfallen? Wenn es Gott segnet, dann geht's uns gut. Oder wenn wir gesund sind, dann hat uns Gott gesegnet. Wenn wir krank sind, dann ist Gott böse mit uns. Dann müssen wir irgendwas ändern. Oder irgendwie solche komischen Theologien, die es da gibt, das ist regelrecht ein Irrtum. Und das muss man immer wieder betonen, dass Gott selbst krank wird. Ja, und sich solidarisiert mit dem Tod der Menschen, selbst das Kreuz auf sich nimmt, selbst Armut teilt, ganz bewusst die Armut auf sich nimmt, und das heißt, dass er sich solidarisiert mit den Armen. Also wir haben jetzt mittlerweile 2 Milliarden Menschen, die keine tägliche Mahlzeit mehr haben. Das muss man sich überlegen, also die ganz extrem Armen, die sind wirklich am Hungern, aber selbst das, finde ich, ist Hungern, wenn man nicht mal eine Mahlzeit am Tag haben kann. Oder geschweige denn reines Trinkwasser. So, wir sind in einer Welt eigentlich skandalös, wo eigentlich es so viel Armut gibt, dass es das nicht geben dürfte. So, wir haben, und Jesus gibt ganz viele Beispiele, wo er sagt eben, wo von den Armen spricht, die arme Witwe, Markus Evangelium 12, oder mit den Talenten, dass wir unsere Talente gut nutzen sollen. Und übrigens spricht Jesus ganz oft vom Geld und vom Gewinn machen, aber das ist nur vom übertragenen Sinn, geistlichen Sinn, dass wir diese Zeit, diese Bildung nutzen sollen, die Gnaden, die wir bekommen, die sollen wir nutzen, um, denke ich mir, gerade das Himmelreich auf Erden nicht zu errichten, aber eben schon einen Vorgeschmack zu bringen. Das ist ja das, was wir machen. Wir organisieren Weihnachtsfeiern, Thanksgiving in den USA ist verrückt. Da kommen ganze LKW-Ladungen an, also so ein richtiger langer LKW, voll mit diesen Truthähnen, also Turkey sagt man in den USA, und die sind gefroren. Und dann wird ein riesen Haufen aufgeschichtet und dann kommen die Nachbarn an und wir hoffen und beten, dass es immer kalt bleibt, weil wir gar keinen Kühlschrank haben dafür, und dann wird das alles verteilt, ja, und dann Riesenschlangen, und wir wollen, dass den Leuten das gut geht, wir feiern ein Fest mit denen. So, und der andere bekannte Stelle ist dieses Gleichnis mit dem Kamel, das durch das Nadelöhr laufen muss, was natürlich nicht kann, Markus 10, Lukas 18, Matthäus 19. Also muss es wichtig sein, 3x3 Stellen. Und das muss man ein bisschen erklären, weil da nämlich die Jünger extrem erschrecken. Wow, warum sollen wir alle arm sein, bettelarm werden? Aber das ist nicht gemeint damit. Jesus möchte einen loslassen, eine freiwillige Armut, weil das nämlich die Welt gesund macht. Stellen wir uns mal vor, alle Menschen würden das machen, wir würden alle letzten Endes unseren Reichtum teilen, freiwillig teilen. So, da gibt's letzten Endes gar keine Armen mehr. Und da sagt er eben, ihr geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. So, wie ist das gemeint? Und das ist ein Sprichwort gewesen und ich habe mal eine Auslegung gehört und die macht am meisten Sinn, glaube ich, dass es eben, wenn ein Besucher, ja, oder ein Bürger zur Stadt gekommen ist und er ist zu spät gekommen, haben sie aus Sicherheitsgründen das Tor zugemacht, das Stadttor. Nur eine kleine Luke wurde aufgemacht, dass derjenige, der dort zu spät gekommen ist, durchschlüpfen konnte. Das war das Nadelöhr. Das war der Spitzname für diese kleine Luke, diese kleine Tür. Sie konnten nicht mehr die ganze Tür aufmachen, das Tor, aus Sicherheitsgründen, vor Feinden, vom Überfall, aber eben diese kleine Luke. Und da musste der Mann oder die Frau alles ablegen, alles Gepäck draußen lassen. Also er musste mit nichts sozusagen in die Stadt rein. Das hieß eben auch alles draußen vor der Tür lassen, vor der Stadttor, was dann natürlich am nächsten Morgen dann vielleicht weg war. Also höchstwahrscheinlich war es geklaut worden. Also es war ein Verlust, ne? Aber er hat sein Leben gerettet. Und das möchte Gott. Er möchte, dass wir unser Leben retten, unser Seelenheil, aber alles Übrige hinter uns lassen. Niemand kann Reichtum mit ins Himmelreich nehmen. Wir müssen alles zurücklassen. Also es ist eine wichtige Erfahrung für uns, glaube ich, die Jesus selbst gemacht hat. Und nichts, was Jesus gemacht hat, ist zufällig. Alles ist für unser Seelenheil, was Jesus durchgangen ist. Also die Taufe, das arbeitsame Leben, der Kreuzestod, der Liebesgehorsam zu Gott, sein Gebetsleben, die Aszese. So, alles diese Dinge sind sehr, sehr wichtig für unsere Erlösung. Also christliche Armut ist eigentlich eine übernatürliche Erfahrung. Die Welt hat unheimlich Angst vor der Armut und auch begründet, weil es eben Leiden bringt. Aber Gott macht uns Mut zu dieser Erfahrung. Wir als Ordensleute legen ja ein Gelübde der Armut ab. Und das ist eigentlich ein Gegenmittel, also wie eine Medizin, gegen diese Habsucht, die wir ganz tief in uns haben, nämlich dieser Überlebensdrang, der ganz tief in uns steckt, das ist eines der Grundtriebe, wie der Esstrieb und der Sextrieb, ist dieser Überlebenstrieb. Und dann wird eben, ich mal sagen, gewuchert, ja, oder ich mal sagen, gehamstert. Und Jesus Christus ermutigt uns, loszulassen. Lass los, vertraue. Er schickt die 12 Apostel mit nichts los. Geht wie Schafe unter die Wölfe, ja. Und das müssen wir eigentlich machen. Und es gibt eben eine Armut, eine freiwillige Armut, die zum Charisma wird. Und das wollte ich mal erklären. Ein Charisma ist ein Kanal göttlicher Liebe, der wir sein sollen, indem wir in froher Armut leben und dabei uns mit der Armut Jesu identifizieren, also solidarisieren, in der Nachfolge Jesu stehen. Also ein modernes Wort dafür ist Verfügbarkeit. Wir werden verfügbar für andere. Ein Zeichen selbstloser Liebe geben. Und ein Gütesiegel dieses Charismas ist die Freude. Es muss zur Freude kommen und zum Frieden. Wenn das nicht da ist, dann ist es kein echtes Charisma. So, diese Seligpreisung, selig, die arm sind vor Gott oder im Geiste arm sind, im Matthäus Evangelium 5, Vers 3, das ist eine wichtige Erfahrung für uns Christen und soll uns frei machen, loszulassen. Sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, Matthäus Evangelium 6. Vers 19 bis 33. Also eine ganz wichtige Erfahrung für uns, dass wir loslassen sollen. Wir sollen es nicht verbinden mit diesem Materialismus auf dieser Erde, obwohl wir das alles brauchen. Aber es muss wie so ein Durchlauferhitzer werden. Wir nehmen es und geben es weiter. Wir empfangen und geben es weiter. Und so wird es fruchtbar. Eigentlich läuft das ganze Leben so ab. Das Wasser fließt, alles, was nur stehen bleibt, beginnt zu stinken. Ja, so genauso gibt es einen amerikanischen Spruch, das Geld darf in der Hand nicht warm werden. Immer investieren, immer zurück investieren. Also jeder Geschäftsmann weiß das, aber wir Christen vergessen es oft. Also in der Apostelgeschichte 4, Vers 34 bis 37, es gab auch keinen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz und legten den Erlös den Aposteln zu Füßen. Also dieses Teilen wurde von Anfang an eingeübt. Wir sind eine Familie, eine Weltfamilie. So Jesus kommt und er macht uns zu seinen Jüngern und er sagt, folgt mir nach, ich bin mild und demütig von Herzen. Überhaupt ist dieses griechische Wort für Armut, Tochos, drückt nämlich Demut aus. Das ist ganz oft für Armut benutzt im Evangelium. Seid demütig wie die Kinder. Und das ist das, was vielleicht uns Deutschen fehlt. Wir sind so berechnend. Überhaupt der ganze Westen, die Reichen. Wir sind so berechnend, was bringt das mir? Warum investiere ich mich hier? Was kommt da raus? Wir schließen sogar Ehen, wo der Partner quasi mir was bringen muss. So was eigentlich keine gültige Ehe sein kann im katholischen Sinn, sondern eigentlich spreche ich am Altar das Ja-Wort, ja, ich mache dich glücklich. Wenn das von beiden Seiten passiert, wird ein Schuh draus. Nur so kann eigentlich eine katholische Ehe gelingen. Selbstlosigkeit wird eingeübt. Oder eben auch im Ordensleben, ich lebe für andere. Der Priester, der geweiht wird für andere, wenn er für sich lebt und leider Gottes durch die Missbräuche ist das eben auch herausgekommen. Zum Glück sind es nur 2% des Klerus und noch weniger, dass da irgendwas nicht mehr stimmt. Auf einmal, will ich mal sagen, merken das die Gläubigen, der ist nicht mehr Hirte für uns, der ist Hirte für sich selbst. Und dann kommen Krankheiten auf. Also Jesus zieht nach Jerusalem ein, auf dem Fohlen einer Eselin. Also wie ein demütiger König, ein König aber demütig, arm, für die arm. Und warum liebt der Gott die arm? Ja, weil es so viele davon gibt. Er hat so viele davon gemacht. Er liebt die einfachen Leute. Ich habe mal eine Zahl gehört, ob die stimmt, weiß ich nicht. 70 Menschen soll der meiste Reichtum dieser Erde gehören. Durch irgendwelche Kooperation endet das Geld dann bei ihnen. Also das ist absolut, ich würde sagen, ungesund. Und ich denke mir auch, diese Leute vereinsamen auch. Ich habe auch ein paar reiche Leute kennengelernt, die vereinsamen. Und sie werden auch immer trauriger. Es gibt ganz selten richtig fröhliche Reiche. Also wir sollen diese Fröhlichkeit, auch diese franziskanische Fröhlichkeit, die Franziskus gelebt hat, leben, und er hatte diese Armutsbewegung ins Mittelalter hineingebracht in die ganze Kirche, arm dem armen Christus folgen. Also eben auch diese Bettelmentalität, Bettelmönche, wir haben nichts, wir brauchen alles von Gottes Gnaden. Und das ist eigentlich eine Grunderfahrung des Menschen, dass wir an sich arm sind, wir sind erlösungsbedürftig, wir sind auch sehr fragil, sehr verletzbar, verletzlich, alleine schon der kleinste Veränderung ja im Luftdruck und wir gehen drauf, wir können gar nicht mehr leben. Also alles muss genau stimmen, dass wir überleben können. Wir sind sehr, sehr schwache Wesen, ja, sehr komplizierte Wesen. Einige Wissenschaftler sagen, es ist ein Wunder, dass es nicht noch mehr kranke Leute gibt, weil unser Organismus so kompliziert ist, die kleinste Veränderung, und wir haben Riesenprobleme. Das zeigt eben auch, dass Gott uns segnet, dass uns Gott beschützt. Wir haben, ganz zum Schluss möchte ich noch geistliche Werke der Barmherzigkeit vorlesen. Das ist alles bekannt, aber es ist nochmal gut zu wissen, dass es eben geistliche und leibliche Werke der Barmherzigkeit gibt. Und da gibt es eben 7 und ich habe noch eins dazu gezählt. Also jetzt für diese geistlichen Werke, die Unwissenden lehren, die Zweifelnden beraten, die Trauenden trösten, die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gern verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen, für die Lebenden und Verstorbenen beten, noch eins dazu, gewinne einen Freund in deiner Umgebung oder eben lerne, die Armen zu sehen. Und dann die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, Hungrige speisen, Obdachlose beherbergen, Nackte begleiten, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Tote begraben, Almosen geben. Und dann nochmal ein 8. die Schöpfung bewahren. Und ich denke mir, das sind ganz moderne Punkte, die wir Christen haben in unserem DNA, vor allen Dingen unsere katholische Kirche, wo Almosen geben ganz existenziell dazugehört, ist regelrecht eine Verpflichtung, die wir haben als Christen. Der Pfarrer von Ars hat gesagt, wenn wir die Armen nicht an unsere Tür kommen würden oder begrüßen könnten, müssten wir sie in der Stadt suchen gehen. Und damit möchte ich aufhören. Die Armut ist ein Riesengeschenk, auch für mich persönlich, dass ich dieses Privileg habe und hatte, den Armen so zu dienen. Und die Armen so kennenzulernen und als Freunde zu gewinnen. Und dazu segne euch und ihr Leben, dass sie auch ein Freund der Armen werden, ein Kind des Vaters der Armen und der Mutter der Armen. Und dazu segne sie und ihre Familien, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke, Pater Paulus, dass du bei uns warst. Diese Sendung können Sie gerne noch einmal nachhören. Am schnellsten geht es, wenn Sie in unsere Mediathek gehen, auf unserer Homepage horeb.org. Oder ab morgen am Montag können Sie wieder einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120. Eine Kirche der Armen, eine wunderschöne Vision für die Kirche. Und dazu sind wir alle eingeladen mit allen Gaben und Fähigkeiten. Danke fürs Dabeisein, sagt Renate Mewes.